Ja, das Thema heute Abend lautet sichtbar glauben und ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe ja Theologie studiert und das war ein ziemlich schweres Studium. Ich musste Latein lernen und ich musste Altgriechisch lernen und ich musste Hebräisch lernen. Und dann Bibelkunde und Psychologie, Kirchengeschichte, du kennst das alles, Alexander, und noch vieles, vieles andere mehr. Und alles lief auf drei große Hausarbeiten hinaus und auf einen Tag mit 8 mündlichen Prüfungen hintereinander. Und ich bin zu keiner Geburtstagsfeier mehr gegangen, ich bin zu keiner Party mehr gegangen, ich habe nicht mehr mit meinen Kindern gespielt, ich bin nicht mehr mit meiner Frau ins Kino gegangen, ich habe immer, immer, immer gelernt. Und ich war nie der Typ in der Schule, der immer Einsen und Zweien geschrieben hat, ich war immer so im Dreierbereich. Und dann kam dieser Tag mit diesen mündlichen Prüfungen. Eine Prüfung, dann eine halbe Stunde Pause und dann die nächste Prüfung. Und es war eine unvorstellbar harte Zeit vor den Prüfungen und dieser Tag war unvorstellbar hart. Am Abend bekam ich das Ergebnis. Ich hatte es geschafft. Und ich hatte mein Studium erfolgreich abgeschlossen und jetzt konnte ich endlich den Beruf ergreifen. Ja, von dem ich immer geträumt hatte, ich konnte Pastor sein. Überglücklich fuhr ich nach Hause, ich ging wie auf Wolken und zu Hause lagen auf dem Schreibtisch noch meine ganzen Bücher und Hefte. Und jetzt hatte ich genau 6 Wochen Zeit, bis meine Stelle hier in Halle anfing. Und ich tat etwas, worauf ich mich seit Monaten schon gefreut hatte. Ich habe diesen alten Hanomag-Bulli. Und unsere Kinder hatten ein Spielauto, eine alte Ente, 2CV, im Garten. Und immer wenn wir in den Urlaub fuhren, war unser Bulli zu klein. Zwei Erwachsene und zwei Kinder und wir wussten kaum, wie wir da irgendwie alle drin schlafen sollten. Was macht man, wenn der Wohnraum zu klein wird? Man baut an. Und so fragte ich die Kinder, Marlene und Erik, kann ich euer Spielauto aus dem Garten haben? Und darf ich es oben drauf setzen? Muss ich weiterklicken? Nein. Und die Kinder sagten mit ein bisschen Zögern ja. Und dann begann für mich eine ganz wunderbare Zeit. 2 Wochen lang habe ich quasi Tag und Nacht bei uns auf dem Bauernhof in der Scheune verbracht und habe diese alte Ente oben auf den Bulli gesetzt. Geflext und gespachtelt und geschweißt und lackiert und Holzfußboden rein, eine kleine Lampe rein und eine Dachluke zum Hochsteigen. Und nach 2 Wochen war alles fertig. Und jetzt musste ich nur noch zum TÜV und diesen Umbau eintragen lassen. Und dann bin ich nach Bielefeld gefahren, zum Haupt-TÜV und dieser Prüfer hatte nichts über für meinen Umbau. Der hat gesagt, was soll so ein Quatsch? Das werde ich nie im Leben eintragen. Es gibt doch extra Aufbauten für Wohnmobile. Was soll das, so ein altes Auto da drauf zu setzen? Das trage ich nie im Leben ein, sagt er. So bin ich dann zum Haupt-TÜV nach Osnabrück gefahren. Und da war so ein TÜV-Prüfer, der hatte Birkenstockschlappen an. Und das war so ein ganz lockerer Typ. Und als der meinen Bulli mit der Ente sah, sagte der, gut gemacht. Ja, das trage ich ein. Wir müssen das Auto nur noch wiegen, die Höhe ermitteln und ja. Dann gute Reise. Und das war so eine Freude. Jetzt packten wir unsere Taschen und wir fuhren noch zum Aldi und kauften noch ein paar Nudeln und O-Saft, Käse, Obst, Wasser. Und dann ging es los Richtung Südfrankreich. Wir hatten jetzt noch fast 4 Wochen Zeit, bis meine Stelle hier begann. Ich kann mich super erinnern. Es war mitten in der Nacht. Bärbel fuhr. Ich lag hinten mit den Kindern. Und plötzlich gab es ein ohrenbetäubendes Geräusch. Funken sprühten. Der Bulli kippte zu einer Seite. Ich griff nach den Kindern und schickte nur noch ein Stoßgebet zum Himmel. Herr, bitte, pass auf uns auf. Die Radaufhängung des linken Vorderrads hatte sich komplett gelöst. Rad plus Aufhängung. Der Bulli war ja schon damals über 30 Jahre alt und jetzt schliff das Rad noch hinter dem Bulli seitlich her. Und Bärbel hat es irgendwie geschafft, den Bulli noch auf dem Standstreifen zum Stehen zu bringen. Wir riefen den ADAC an und er schleppte uns mitten in der Nacht ins Industriegebiet von Frankfurt. Und dort schliefen wir den Rest der Nacht in unserem schiefstehenden Bulli. Am nächsten Morgen ging ich zu dem Werkstattmeister und fragte ihn, ob er meinen Bulli reparieren kann. Und er sagte, es tut mir total leid, aber für so ein altes Ding kriege ich keine Ersatzteile, keine Chance. Den kann ich nicht reparieren. Und jetzt überlegt mir, wie wir den Bulli wieder zurück nach Hause kriegen. Und mir fiel mein alter Schulfreund Erik ein, der eigentlich immer eine Lösung für alle Probleme hat. Und ich rief ihn an und schilderte ihm die Situation. Und er sagte, ich kann dich abholen, das ist kein Problem. Ich habe auch einen Autoanhänger, aber ich brauche ein Auto, das den Anhänger mit deinem schweren Bulli ziehen kann. Und das muss ein ziemlich großer Geländewagen sein. Wenn du mir diesen Geländewagen besorgst, dann komme ich runter und hole euch ab. Auf dieser Welt kenne ich genau einen einzigen Menschen mit einem Geländewagen und den auch nicht besonders gut. Und es ist Lothar Weidner, ein Christ. Und er war der Vater einer Reiterin, die bei uns auf dem Bauernhof ihr Pensionspferd stehen hatte. Ich hatte ihn ein paar Mal begrüßt aus der Ferne und vielleicht mal ein paar Sätze gewechselt. Und so rief ich in meiner Not Lothar Weidner an und ich erklärte ihm unsere dramatische Situation. Und er sagte, ihr könnt selbstverständlich meinen Geländewagen haben. Gib deinem Kumpel meine Telefonnummer und dann besprechen wir das mit der Übergabe. Ich rief meinen Kumpel Erik wieder an, gab ihm die Nummer von Lothar Weidner. Und er sagte, ich werde wahrscheinlich diese Nacht irgendwann zwischen 1 und 2 bei euch in Frankfurt sein. Die Kinder schliefen und Bärbel und ich saßen vor dem Bulli und warteten auf meinen Kumpel Erik. Plötzlich bog ein Geländewagen um die Ecke. Und zwei Dinge überraschten mich. Das erste, in dem Geländewagen saßen zwei Personen. Mein Kumpel Erik und neben ihm Lothar Weidner. Er schlug sich also tatsächlich diese Nacht um die Ohren, damit mein Kumpel Erik nicht alleine fahren musste. Und dann sah ich, oder vielleicht habe ich sogar zuerst gesehen, der Anhänger war nicht leer. Denn auf dem Anhänger stand ein tolles, modernes, superschönes Wohnmobil. Das Wohnmobil von Lothar Weidner. Und er sagte, ihr Lieben, ich habe euch etwas mitgebracht. Packt eure Taschen um in mein Wohnmobil. Die Tanks sind voll. Im Kühlschrank liegt eine Flasche Rotwein für euch. Ich zeige euch noch, wie das mit der Standheizung funktioniert und was ihr sonst noch wissen müsst. Und dann ab mit euch nach Südfrankreich. Und diesen Moment, ihr Lieben, werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Den werde ich noch meinen Urenkeln erzählen, wenn ich auf der Veranda im Schaukelstuhl sitze. Ich muss sagen, mein Freund Erik ist kein Christ. Wir haben nächtelang über den Glauben diskutiert. Und ich habe immer wieder gesagt, Erik, es ist doch total logisch, dass es Gott gibt. Guck dir mal die Welt an, wie genial das alles ist. Das ist überhaupt nicht zu erklären ohne Gott. Und die Sache mit Jesus, die ist so genial und die ist so wichtig. Und es gibt doch mehr als dieses Leben hier. Es lohnt sich so sehr, sich mit ihm zu beschäftigen. Aber mein Freund Erik hat sich keinen Zentimeter bewegt, obwohl wir nächtelang über den Glauben diskutiert haben. Alle Argumente, alle Erklärungsversuche, alle guten Gründe für den Glauben stießen auf total taube Ohren bei ihm. Aber was er an diesem Tag erlebt hat, den sichtbaren Glauben eines überzeugten Christen, brachte ihn viel mehr zum Nachdenken als all meine klugen Gedanken und Worte. Das, was er hier erlebt hat, das war das stärkste Argument für den christlichen Glauben. Selbstlose Liebe, Aufopferungsbereitschaft, Herzensgüte, Hingabe. Der Glaube wurde für ihn sichtbar in dieser Nacht. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich habe kein Wohnmobil und ich habe auch gar nicht die Möglichkeit, so große, coole Sachen zu machen, um meinen Glauben sichtbar zu machen. Diese Geschichte passt auf jeden Fall nicht zu meinem Leben und ich glaube, dass es anders ist. Das Wunder von der Speisung der 5000 ist eins der 7 Wunder, die in allen 4 Evangelien überliefert sind. Und im Johannesevangelium gefällt es mir ganz besonders gut, weil es dort ein paar Besonderheiten gibt und auch ein paar geniale Hinweise auf unser Thema heute Abend. Ich lese Johannes 6, Vers 1 bis 13. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Sees Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus: Wie können wir für all diese Menschen Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte: Wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf: Sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Da nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste, damit nichts umkommt. Das taten sie und füllten noch 12 Körbe mit den Resten. Ich liebe diese Geschichte. Andreas, der Bruder von Petrus, spielt immer in den Evangelien eine ganz untergeordnete Rolle. Petrus wird ständig erwähnt. Er hat immer große Klappe, er ist immer der Erste, der was sagt. Er ist immer der Erste, der sich zu Wort meldet, der Erste, der handelt, aber auch immer der Erste, der versagt. Andreas steht immer als sein Bruder so ein bisschen in seinem Schatten. Aber hier kommt Andreas richtig groß raus. Er sieht auch dieses große Problem, die vielen Menschen satt zu machen. Aber er hat diesen kleinen Jungen gefunden mit der Butterbrotsdose, mit ein bisschen Fisch und Brot. Und er sagt: Jesus, ich weiß auch nicht genau, was du damit anfangen kannst, aber ich dachte, ich bringe diesen Jungen mal zu dir. Vielleicht kannst du ja sogar mit dem bisschen etwas machen. Und dann nimmt Jesus das Brot und die Fische und er dankt Gott dafür und lässt seine Jünger das Essen austeilen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, was die Jünger gedacht haben. 5 Brote, 2 Fische, naja, dann sind wir schnell fertig. Das wird höchstens für die paar hier vorne in der ersten Reihe reichen. Und dann greifen sie in den Korb und wieder ein Stück Brot. Und sie greifen rein und wieder ein Stück Fisch und wieder Brot und wieder Fisch. Und es nimmt kein Ende. Die Körbe werden nicht leer. Und dann heißt es, jeder bekam so viel er wollte. Und als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Und das taten sie und sie füllten noch 12 Körbe mit den Resten. Ich glaube, dass diese Geschichte ein ganz wichtiges Prinzip offenbart, das wir auch an anderen Stellen in der Bibel finden. Wir können 5000 Menschen nicht satt machen. Wir können nicht das Wunder tun, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Wir haben kein luxuriöses Wohnmobil, das wir verleihen könnten. Wir können diese kaputte Welt nicht reparieren. Aber wir können unsere 5 Brote und unsere 2 Fische zu Jesus bringen und sagen: Das ist das, was ich habe, Jesus. Ich weiß nicht, was du daraus machen kannst, aber ich gebe es dir. Und dann nimmt Jesus das Kleine und das Bruchstückhafte und das Unvollkommene und kann es verwandeln. Und dann kann er etwas daraus machen, was ausstrahlt und was Menschen berührt, was Menschen auf den Weg des Glaubens bringt, vielleicht sogar Ewigkeitswert hat. Meine Mutter ist fast 88 Jahre. Wenn ein Mensch bei uns in der Nachbarschaft in Tienhausen stirbt oder jemand in der Verwandtschaft, dann schreibt meine Mutter grundsätzlich eine Postkarte. Liebe Marianne, ich möchte dir sagen, dass ich an dich denke und dass ich meine Hände für dich falte. Und ich kann mir vorstellen, wie tief dein Schmerz ist und wie groß die Lücke ist, die du spürst. Ich möchte dir sagen, Jesus ist an deiner Seite und er wird dir die Kraft geben für jeden neuen Tag. Und dann passiert immer wieder dasselbe. Menschen rufen an und sagen, Dorothea, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich deine Worte gestärkt haben. Ich habe diese Karte immer wieder zur Hand genommen. Ich habe sie immer wieder gelesen. Dein Wort hat mir so viel Kraft gegeben und so viel Trost und so viel Hoffnung. Und meine Mutter sagt jedes Mal, es war doch nur eine Postkarte. Es waren nur 3-4 Sätze. Wie kann es sein, dass so viel Trost und so viel Kraft davon ausging? Es ist dasselbe Prinzip wie bei dem kleinen Jungen in unserer Geschichte. Wir Menschen bringen Jesus das Kleine. Das Kleine, das wir geben können. Er nimmt es und er verwandelt es. Und dann füllt er es mit Glanz und Kraft und macht etwas Großes daraus. Und das ist die Art und Weise, die uns allen zur Verfügung steht, für andere den Glauben sichtbar zu machen. Argumente sind oft gut und Argumente sind auch wichtig. Aber die Taten der Liebe, die sprechen meistens viel deutlicher. Ein paar anerkennende, ein paar wertschätzende Worte, die Jesus nutzen kann, um einen Menschen aufzubauen, zu ermutigen. Eine unerwartete Großzügigkeit oder Hilfsbereitschaft, die den anderen in Staunen versetzt und zum Nachdenken über den Glauben bringt. Ein Gebet für einen Menschen oder sogar mit einem Menschen. Ein Besuch, ein Anruf, eine Postkarte, eine halbe Stunde Zeit, ein offenes Ohr, eine Handvoll Worte, die wir Jesus in die Hände legen, damit er sie nehmen und verwandeln kann. Ihr Lieben, dies ist, glaube ich, keine kleine, nette Nebensache des Glaubens. Für mich ist das was ganz Zentrales, unvorstellbar wichtig für meinen Glauben, dass das, was ich bin und habe, mit all meinen Grenzen, ausreicht, weil Jesus es nehmen kann und verwandeln kann. Unser Glaube kann wirklich sichtbar werden für andere. Er kann attraktiv werden, nicht weil wir so tolle Menschen sind, weil wir so tolle Sachen können, sondern weil das Kleine, das wir haben, in Jesu Händen was ganz Großes werden kann. Aber ihr Lieben, wir müssen es auch tun. Wir müssen es tun. Andreas musste mit diesem kleinen Jungen zu Jesus kommen. Und der Junge musste seine Brote und seine Fische auf den Tisch legen, damit Jesus das Wunder tun konnte. Ihr Lieben, tut das Kleine. Tut es jeden Tag. Denkt nicht, es spielt keine Rolle. Ich bin ja nur ein kleiner Mensch, ich bin ja nur ein junger Mensch. Was kann ich bewirken? Gebt Jesus das Kleine und lasst es ihn verwandeln. Und dann wird Glaube sichtbar. Amen.